Jesus, dass du hier bist, weil du es versprochen hast. Manchmal machen wir so viel von unseren Gefühlen abhängig. Du hast versprochen, dass du bei uns bist bis ans Ende der Welt. Und du wirkst auf der ganzen Welt. Und ich danke dir, dass du auch hier wirkst. Und ich danke dir, dass du heute Abend für jeden was hast. Ich preise deinen Namen, Jesus. Amen. Ja, das Video, denke ich, hat uns heute Nachmittag echt berührt. Wir hatten ein Video angeguckt, wie es schon gesagt wurde, über die verfolgte Christenheit, was sie für einen Preis bezahlen für Jesus. Und wenn wir da drauf gucken, dann denken wir vielleicht, oh Mensch, die armen Christen. Aber das Krasse ist, ich habe gehört von Chinesen, die gesagt haben, hört nicht auf oder betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Betet dafür, dass Gottes Reich mehr und mehr kommt. Das ist denen ihr Feuer. Und wenn diese Christen nach Europa oder sowas kommen, dann sind sie oftmals sehr traurig. Und wenn ich das so höre, die Geschichten von Verfolgung und so weiter, dann denke ich immer wieder, oh Gott, irgendwie sind das die richtigen Christen und sind wir die Laschis nur? Und dann hat Gott mir gezeigt, dass es so nicht ist. Wisst ihr, wir kämpfen genauso. Wir haben andere Kämpfe. Es ist nicht so, dass wir dafür kämpfen müssen, zu Jesus zu stehen. Vielleicht schon für dich, dort wo du stehst. Aber wir haben andere Kämpfe. Und zwar vielleicht geht es darum, dass alles an dein Herz zieht, dich wegzubringen von Jesus. Und diese Versuchung, die ist groß in unserem Land. Und die muss genauso überwunden werden. Jesus sagte über die verfolgten Christen, glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet. Ja, die sind glückselig in den Augen Jesu. Und was sieht Jesus, wenn er auf uns schaut? Wir sind oftmals so gefangen, denke ich, wenn ich auf die Jugend, ich mache Jugendarbeit, in was für Sachen die gefangen sind, ständig unterhalten zu werden, ständig irgendwelchen Spaß zu haben, äußerlich Spaß zu haben, aber innerlich so leer. Wenn ich in Deutschland so die Gesichter sehe, ich gucke gerne in Gesichter, dann sehe ich oftmals so viel Leere und eigentlich so einen Schrei nach Leben. C.S. Lewis sagte mal, das Problem ist nicht bei uns Christen, dass wir, wie hat er es gesagt, undankbar sind oder dass wir uns mit zu wenig, dass wir immer mehr haben wollen. Sondern er sagte, das Problem ist, dass wir uns mit so wenig zufrieden geben. Und da denken wir, okay, was meint der? Und er meint damit, wir geben uns oftmals mit den Spielereien dieser Welt zufrieden, mit der Unterhaltung der Welt, mit der Freude der Welt und sagen, das war alles und strecken uns nicht nach mehr aus, nach dem, was Gott geben möchte. Weil Gott noch viel mehr hat. Der hat das Leben. Der Teufel ist ein Lügner, wenn er sagt, dass das, was die Welt so zu bieten hat, glücklich macht, ist eine Lüge. Und man sieht das. Guckt doch mal die großen Stars an. Ich war damals, wo ich weg war von Jesus, Fan von Jim Morrison. Der hat alles gehabt, was damals in meinen Augen alles war. Der hat voll Erfolg gehabt, sah gut aus, Frauen, Party, alles. 28 Jahren tot, zutiefst unglücklich. Ist das das, was du willst oder was wir wollen? Nee, wir wollen leben, oder? Unser Herz streckt sich danach aus. Und es ist dieser Kampf, dass dieses Leben, das Jesus in uns reingelegt hat, wenn du ein Christ bist, dann ist Jesus in dir. Und dann ist dieser Kampf, dass dieses Leben, dieses Feuer, das in dir ist, dass es nicht ausgeht. Und das bedarf wichtiger Entscheidungen, die dein ganzes Leben prägen. Charakter wird durch zwei Worte geprägt, durch Ja und durch Nein. Und wie viele Sachen gucken wir vielleicht an oder hören wir an, machen wir, die vielleicht nicht Sünde sind, so in dem Sinne, vielleicht schon, aber die uns das Beste rauben, die uns die Zeit rauben, wo Gott uns beschenken möchte, wo er uns mehr und mehr geben will und wir nehmen das vielleicht einfach so hin. Und Gott sagt, ey, ich habe was Besseres. Ich habe was Besseres. Gut. Heute geht's ja um das Thema Evangelisation. Wir haben heute Vormittag ganz viel davon gehört, dass es Gott ein Riesenanliegen ist, dass Menschen gerettet werden. Und dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Pulsschlag unseres Gottes, der durch und durch Liebe ist, der dich sieht und jeden Menschen sieht und voller Liebe ist und das Beste sucht und tut. Genau, so sieht Gott uns. Und er möchte, dass wir seine Kanäle sind. Und wenn ich diese Videos sehe, dann kommt ein Schrei in mir auf und ich bin davon überzeugt, das kann unmöglich nur von mir sein, das muss von Gott sein. Ich will mehr. Ich will diesen Gott erleben, dort wo ich bin. Hast du diesen Schrei in dir auch? Und Gott will dieses mehr geben. Und ich möchte mit euch heute über was Bestimmtes nachdenken oder sprechen, was wir als Christen unbedingt brauchen. Und zwar, wenn wir über die Jünger nachdenken, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, dann haben sie doch eine Menge erlebt. Sie waren mit dem Meister aller Meister zusammen, mit Jesus, und haben gesehen, wie das funktioniert, das Reich Gottes voranzutreiben, auf was es wirklich ankommt. Sie haben die Gegenwart Jesu erlebt. Und es war voll cool. Und haben die wichtigste Lektion gelernt. Wisst ihr, welche, glaube ich, die wichtigste Lektion mit war? Dass sie irgendwann an den Punkt gekommen sind, dass sie gemerkt haben, Jesus, ich schaff's nicht aus eigener Kraft. Und Jesus wusste, dass er es nicht schafft. Ihr kennt den Missionsauftrag Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Jetzt stellt euch diesen Jesus vor, der seine Jünger vor sich hat, und zu denen sagt, geht in alle Welt. Ich will das durch euch. Ich werde gehen, aber ich werde durch euch das Reich Gottes in diese Welt bringen. Ja, was waren denn das für Leute? Was waren das für welche, die Jünger? Das waren Leute, die sich gegenseitig beneidet haben, die gestritten haben, wer der Größte im Reich Gottes ist. Im Anbetracht der Reden Jesu war ihnen das Thema das Wichtigste. Wer ist denn der Größte? Und Jesus spricht über sein Leid. Sie haben Jesus so oft nicht verstanden. Sie haben so oftmals voll daneben gehauen. Und doch waren es die Leute, die Gott erwählt hat. Und ich finde das so genial, dass Jesus keine High-Tech-Profis oder irgendwen gewählt hat, um sein Reich voranzutreiben, sondern ganz einfache Menschen, weil dort finde ich mich wieder, du auch. Und er sucht Menschen, die einfach hingegeben sind, die sagen, hier bin ich. Ich bin nicht der Beste in dies und jenen. Aber wenn du mich gebrauchen kannst, dann nimm mich. Und Gott sieht das. Und dann lesen wir, Jesus wusste, dass sie niemals aus eigener Kraft das Reich Gottes vorantreiben können. Und wir wissen, dass Jesus auferstanden ist von dem Toten. Halleluja, und er lebt bis heute. Er ist auferstanden. Und dann hat er so zum Schluss die wichtigsten Sachen gesagt. Bevor wir gehen, wenn wir uns verabschieden von jemandem, dann sagen wir die Punkte, die wirklich ganz wichtig sind. Und dann war Jesus zusammen. Da waren viele Leute, unter anderem seine Jünger. Und da heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, auch nicht, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern Jesus hat was befohlen, dass sie warten sollen. Es sollte was ganz Bestimmtes kommen, und hier seht ihr schon, nämlich, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Die Verheißung des Vaters. Es gibt ja ganz viele Verheißungen in der Bibel, aber Jesus sagte, die Verheißung. Das war was ganz Besonderes. Und wenn man in Joel nachliest, steht da nämlich, dass die Zeit kommen wird, dass Gott seinen Geist auf alle Menschen, das heißt auf alles Fleisch, auf alle ausgießen wird. Und das ist was ganz Besonderes. Weil bis zu diesem Zeitpunkt war der Geist Gottes natürlich am Wirken. aber er war nur punktuell da, so bei Menschen. Es gab manchmal Zeiten vielleicht, wo bestimmte Personen erfüllt wurden mit Gottes Geist. Und der König David, der große König David, der hatte das auch erlebt. Und sein großes Gebet war, oh Gott, nimm diesen Geist nicht von mir. Ja? Er kam auf Priester, er kam auf Propheten, er kam auf Könige. Aber es war nicht so, dass er auf alle kam. Wir können nirgendwo lesen, dass der Geist Gottes auf das ganze Volk Israel gefallen ist. Aber dann spricht die Schrift, eines Tages wird eine Zeit kommen und dann wird der Geist Gottes fallen. Auf alle, auf Kinder, auf Mädchen, auf Frauen, auf Männer und so weiter. Und Jesus befahl ihnen, hier in Jerusalem zu warten. Da ist der Missionsauftrag und er sagte, geht nicht, sondern wartet, bis diese Verheißung in Erfüllung, wenn die Verheißung sich erfüllt hat. Und die haben so viel gelernt, dass sie tatsächlich gewartet haben. Sie sind nicht mit eigener Kraft los. Und wir brauchen genauso das, den Heiligen Geist. Und sie haben gewartet und sie haben gebetet. Und dann können wir lesen, dass der Geist Gottes fiel. Ich will euch kurz was vorlesen davon. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sie verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und dann alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach, so wie der Geist es ihnen eingab. Zu diesem Zeitpunkt, können wir dann weiterlesen, waren ganz viele Menschen in Jerusalem und dann auf einmal treten die Jünger in Erscheinung. Die haben sich davor versteckt ins Obere gemacht, haben gebetet und gewartet. Und als der Heilige Geist gekommen ist, dann sind sie rausgekommen. Was ist denn passiert? Ich kann mir das nur so vorstellen, dass die so erfüllt wurden mit dem Geist Gottes, dass die es dort drinnen nicht mehr ausgehalten haben. Dass die es rausgezogen hat und die gemerkt haben, dieses Feuer, dieses Licht, diese Hoffnung, die müssen wir rausgeben. Und dann sehen andere Menschen, die wie sie in anderen Sprachen reden, manche lästern, viele waren total entrüstet. Was? Die sprechen in unserer Sprache, waren ja aus unterschiedlichen Nationen da und sind total geflasht. Und manche sagten, ach, die sind nur voll Wein oder sowas. Und dann sehen wir von dem Petrus, der gleiche Petrus, der nur ein paar Tage davor Jesus verleugnet hat. Dieser Petrus, der gesagt hat zu einer Frau, ich kenne diesen Jesus nicht, aus Angst, dass es ihm vielleicht genauso geht wie Jesus. Dieser Petrus stellt sich auf einmal hin, auf den Marktplatz und predigt. Hier steht, Vers 14, Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu, diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist hier erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Und dann zitiert er, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden und so weiter. Und er predigt weiter. Und auf einmal geht es denen total durchs Herz. In Vers 37 lesen wir dann, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Und dann kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen. Die Zusage, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, gilt euch und euren Nachkommen. Sind wir Nachkommen? Ich denke schon. Und dann zu guter Letzt, ich lasse ein paar Verse aus, da steht, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde am diesen Tag um etwa 3000 Personen. Ein Tag, eine Predigt. Und wenn ihr das mal nachlest, da gab es hier keine Videos oder irgendwas oder Pantomime, Theater oder irgendwas, was er gebraucht hätte. Nee, ganz einfach. Und die Kraft Gottes schlug ein und die Leute wurden auf einmal völlig überführt. Das kann nur Gottes Geist. Und das möchte er uns genauso schenken. Weil gehören wir zu den Nachkommen? Auf jeden Fall. Manche denken ja, ja, die Ausgießung mit dem Heiligen Geist, die war einmal. Aber das stimmt nicht. Guck mal ins 4. Kapitel. Da gab es schon Verfolgung und dann betet die ganze Gemeinde, dass sie Mut haben, zu Jesus zu stehen. Und dann heißt es, und die Erde bebte und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt oder mit Heiligen Geist erfüllt. Wieder. Wieder. Und wieder. Und das brauchen wir. Das brauchst du und das brauche ich. Was ich gesagt habe, die Jünger mussten lernen, glaube ich, zu erkennen, dass sie aus eigener Kraft nichts können. Ich glaube, dass wir das genauso brauchen. Jesus sagte, aber wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Brauchst du diese Kraft? Wir brauchen die unbedingt zu allen möglichen, überhaupt um Jesus nachzufolgen. Natürlich, um ihn zu bekennen. Aber für alles brauchen wir seine Kraft. Hast du erlebt, dass der Heilige Geist dich erfüllt? Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist prinzipiell. Ja, weil wir können ja nicht an Jesus glauben, ohne dass der Heilige Geist diesen Glauben in uns gestiftet hat. Und ohne dass der Heilige Geist in uns ist. Tatsächlich ist es ja der Heilige Geist, der uns überhaupt zeigt, dass wir Jesus brauchen und überhaupt erklärt, was es bedeutet, alles mit Jesus zu leben und so weiter. Aber es gibt noch einen Unterschied zwischen so mit Jesus leben und dem Heiligen Geist haben und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und Jesus wird hier vorgestellt, auch von Johannes den Täufer, als der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Taufen kommt von dem Wort Baptism, eintauchen. Und die richtige Taufe oder die biblische Taufe, wie es uns erklärt wird, lief ja oftmals so, dass Menschen eingetaucht werden in Wasser, ganz. Und wenn das hier Wort Taufen benutzt wird, Baptis, dann meint das ganz eingetaucht werden im Heiligen Geist. Kann ich das nächste Bild? Genau. Kannst du noch ein Bild weiter? Ja, das will ich. Also ich empfinde, dass es manchmal zwei Arten gibt, Jesus zu folgen. Die eine Art ist, wir erkennen die Gebote und die ganzen Herausforderungen und meinen, jetzt muss ich mir richtig Mühe geben, ein guter Christ zu sein. Und an diesem Vorsatz ist überhaupt nichts Schlechtes, das ist gut. Wenn du sagst, ich will Jesus folgen und ich will das Beste geben, das ist total gut. Und dann versuchen wir loszulegen und zu beten und Bibel zu lesen und irgendwie ein Zeugnis zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich komme und ich kam in der Vergangenheit immer wieder so schnell an meine Grenzen, dass ich dachte, ach, Christsein ist so anstrengend. Aber das will Gott gar nicht. Sondern es gibt eine andere Dynamik. Und das ist der Geist Gottes in unserem Leben. Kannst du das Bild zurückmachen? Gott möchte, dass wir auf diesem Boot so unterwegs sind. Wie ein Segelboot. Ich liebe dieses Bild. In ein Segelboot, da kann man einfach nur sitzen und breitet das Segel aus und lässt sich vorantreiben. Und Gottes Geist wird ja auch verglichen mit Wind. Und er möchte auch uns vorantreiben. Aber er will uns ganz haben. Und er möchte, dass wir uns ausstrecken danach, dass er in uns Raum gewinnt. Als ich Christ geworden bin damals, vor ganz paar Jahren, konnte ich es nicht nachvollziehen, wie Leute eine Stunde beten. Das war für mich eine Horrorvorstellung, weil mein Gebetsleben, das sah so anders aus. 3 Minuten und das war ganz schön anstrengend. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann wird alles anders. Und ich habe gemerkt, bei den Christen, wo so eine Dynamik da ist, wo so ein Brennen da ist, wo so eine Kraft da ist, das hat irgendwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Ich brauche das auch, das war mein Wunsch damals. Und ich habe mich ausgestreckt. Und ich habe es auch erlebt, dass Gottes Geist mich füllt. Und das ist auch das, was wir brauchen, wenn wir über Evangelisation reden, dann brauchen wir total den Heiligen Geist. Wenn wir darüber reden, Menschen zu Jesus zu führen, da erwarten wir eigentlich ein krasses Wunder. Dass Menschen an Jesus glauben, das ist ein Wunder. Dass sie überführt werden und merken, ich brauche diesen Jesus, brauche ein Wunder. Das können wir nicht. Aber Gott sagt ja trotzdem, geht, ihr seid meine Jünger, ihr seid meine Zeugen, ich will euch gebrauchen. Richtet das an uns. Aber er sagt doch genauso, streckt euch aus, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen seid. Und das eine ist, das möchte ich sagen zu denen, die das vielleicht noch nicht erlebt haben. Der Heilige Geist ist nicht für irgendwelche ausgewählten Leute, sondern ist für alle, weil wir alle den Heiligen Geist zutiefst brauchen. Und wenn Gott offene Herzen findet, dann gibt er uns seinen Geist gerne. Wenn sie offen sind und hungrig, er wird niemals mit seinem Geist über uns einfach kommen. Das wird der Heilige Geist doch nicht tun, weil der Heilige Geist, er ist ja Gott, er ist eine Person. Eine Person, die einen Willen hat, die einen Verstand hat, die lehrt und die sogar Gefühle hat, dass der Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wir können den Heiligen Geist auch betrüben. Und ich glaube, wir betrüben ihn, wenn wir ihn ablehnen und wenn wir sagen, okay, ich gehe so eigene Wege. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Jesus ist im Himmel und er bringt sein Reich voran durch seinen Geist, der auf dieser Erde ist. Und dieser Geist Gottes, der auch der Geist Jesu ist, der sucht Menschen, die sich ihm hingeben, die sich von ihm leiden lassen und die seinen Willen tun. Und dann kann Gott große Sachen tun. Aber wir müssen hungrig sein. Und ich glaube, Hunger ist ein großer Schlüssel für unser Glaubensleben. Wenn wir satt sind mit dem, wo wir jetzt stehen und einfach sagen, okay, langt mir alles, ein bisschen Kirche gehen oder dies und jenes. Es ist wichtig, dass wir hungrig sind. Und wenn wir hungrig sind, dann kann Gott mehr schenken. Ich liebe ja so Bücher von Erweckung, wo Gott besonders gewirkt hat. Ich will euch was von Finney vorlesen. Der war ja wirklich krass. Der hat in Amerika für, ich weiß nicht, viele hunderttausende Bekehrungen nicht gesorgt. Er war dabei und Gott konnte ihn gebrauchen. Und er hat selber erlebt, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und er spricht am Anfang kurz über Erweckung und dann will ich weiterlesen. Eine Erweckung ist im Grunde genommen nichts anderes als ein neuer Anfang im Gehorsam gegenüber Gott. Wie Buße, Zusammenbruch und ein buchstäblicher in den Staub fallen vor Gott, verbunden mit tiefer Demut und dem Bedürfnis, die Sünde aufzugeben. Und jetzt erzählt er eine Story. Eines Tages ging ein Mann in eine Fabrik, er meinte sich, um sich die Maschinen anzusehen. Sein ganzes Wesen war sehr gesammelt und ernst. Er war nämlich Zeuge einer Erweckung gewesen. Die Leute, die in der Fabrik arbeiteten, kannten ihn alle vom Sehen und wussten, wer er war. Eine junge Arbeiterin bemerkte ihn und machte eine dumme Bemerkung ihrer Kollegin gegenüber und lachte. Der Mann blieb stehen und schaute sie bekümmert an. Da hörte sie auf. Der Faden war ihr gerissen. Danach war sie so durcheinander, dass sie ihn nicht wieder aufnehmen konnte. Sie schaute zum Fenster hinaus, um sich zu konzentrieren. Verzweifelt versuchte sie, ihre Selbstbeherrschung wiederzugewinnen. Schließlich setzte sie sich hin, von ihren Gefühlen überwältigt. Der Mann trat zu ihr und redete mit ihr. Bald kam eine tiefe Sündenerkenntnis über sie. Dieses Sündenbewusstsein breitete sich dann wie ein Feuer im ganzen Betrieb aus. Und innerhalb weniger Stunden war fast jeder Arbeiter der Fabrik seiner Sünden überführt. Sogar der Besitzer, sonst kein frommer Mann, war durch diesen Vorfall regelrecht aus dem Gleichgewicht geraten. Er ließ die Arbeit unterbrechen und forderte seine Leute zu einer gemeinsamen Gebetsversammlung auf. Denn er sagte, es sei viel wichtiger, dass sie sich bekehrten, als mit der Arbeit weiterzumachen. In wenigen Tagen bekehrten sich der Besitzer und fast alle Angestellten, ca. 3000 des Betriebs. Die Augen jenes Mannes, sein ernstes Gesicht und sein freundliches, teilnahmsvolles Wesen hatten die junge Frau getroffen, sodass sie ihre Sünde überführt wurde. Ich denke, es war der Geist Gottes. Gottes Geist kann auf Menschen so sein. Habt ihr schon mal was von Catherine Kuhlman gehört? Diese Frau, die auch eine absolute Liebe zum Heiligen Geist hatte. Und die wusste, dass wir aus uns raus nichts tun können. Die war so voll Feuer, dass Leute einfach angezündet waren durch ihre Gegenwart. Die ist ins Hotel gegangen und dann sind auf einmal die vom Personal so überführt worden von ihrer Sünden, dass die über ihr Leben nachgedacht hatten und sich bekehrt hatten. Die waren nur da. Das ist doch echt krass. Und wir brauchen das, dass Gottes Geist uns überflutet, immer wieder neu, damit wir ein Licht sein können für diese Welt. Vielleicht hast du das ja schon mal erlebt und vielleicht ist auch was verschüttet worden. Vielleicht gibt es auch Punkte, die den Heiligen Geist hindern zu wirken. Wir sind ja manchmal wie so ein Rohr oder so ein Sprachrohr oder so ein Gefäß, wo Gott durchfließen möchte. Und manchmal kann der Zufluss blockiert werden durch Schuld. Und wenn da kein Fluss mehr da ist, klar, wir gehen auch durch Wüstenzeiten, aber dann kann es irgendwas sein, was da blockiert. Eine Schuld oder irgendwas. Und dann ist gut zu fragen, Gott, gibt es was, was dich hindert zu wirken? Gott will uns gebrauchen. Und er will auch gar nicht, dass wir das aus eigener Kraft tun. Kannst du mal weitermachen, Thomas? Oh, jetzt kann man schlecht lesen, ne? Hier steht, und der Vater wird euch einen anderen Beistand geben, der bei euch sein wird. Gott lässt uns nicht alleine. Und dort, wo du stehst, in deiner Familie oder auf Arbeit, in der Schule oder sowas, er will direkt dort mit rein und er hat uns einen Beistand gegeben, der bei allen ist, die auf ihn vertrauen, die ihm folgen, der Geist Gottes. Wenn wir auf Johannes 16, auf dieses Kapitel schauen, da sprach Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, davon, dass er gehen wird. Und die Jünger waren total traurig. Ja, Jesus geht. Und Jesus sagt, es ist gut, wenn ich gehe, weil ich schicke euch einen anderen Beistand. Und den hat er geschickt. Das ist der Heilige Geist, der überall sein kann, was Jesus nicht sein konnte. Und er will uns dort, wo wir sind, gebrauchen. Und er will seine Kraft geben, dass wir Zeugen sind für ihn. Und ich habe das selber ein kleines Stück erlebt. Ich war in der Schule so geplagt von Menschenfurcht und hatte so eine fürchterliche Angst vor Menschen zu stehen, vor Klassenkameraden oder sowas, dass ich lieber schlechte Noten eingefangen habe. Es war grausam für mich, ein Gedicht aufzusagen oder ein Lied vorzusingen. Bin in Musik deswegen beinahe sitzen geblieben. So eine Angst hatte ich. Aber als Gottes Geist auf mich gekommen ist, ist das weg gewesen. Da ist was Neues gekommen. Und ich habe mich manchmal erlebt, oh, das kann doch unmöglich ich, aber Gott kann das schon durch mich, Gott kann das durch uns allen. Und wenn er das durch mich auch tun kann, im Kleinen, da kann er das noch viel besser durch dich. Ich habe soziale Arbeit studiert und da gab es ganz viele Situationen, wo ich herausgefordert war, zu Jesus zu stehen. Immer wieder neu. Ich kann mich an unterschiedliche Sachen erinnern. Ein was war, dass wir unterschiedliche Sozialarbeiter vorstellen sollten aus der Vergangenheit. Und ich habe den Thomas von Aquin gezogen. Das war ein Christ gewesen. Hammer. Und ich dachte, so 90 Kommilitonen, das wird richtig krass. Und habe dann aus seinem Leben erzählt. Und zu guter Letzt ging es mir aber nur um den Glauben. Und habe dann nur erzählt, was er eigentlich wollte. Und die Sozialarbeit ist total im Hintergrund geraten. Und die Studenten, die guckten mich alle so an, was erzählt denn der hier? Sprengt jeglichen Zeitrahmen. Und dann meldet sich jemand und sagt, du kannst dich doch nicht allein auf dem Buch da setzen. Ich sag, doch, die Bibel, die ist wahr, die funktioniert, das funktioniert. Ich habe Gott selber erlebt. Die sind teilweise fast ausgerastet. Ich dachte, die sind total tolerant, aber scheinbar dann doch nicht so. Aber ich fand das total genial, weil das hat so wenig mit mir zu tun gehabt. Ich dachte, Heiliger Geist, ist richtig cool, was du hier machst. Und ich habe davon erzählt und meine Argumente, die waren richtig cool. Ich dachte, ja, ich habe mir gerne zugehört. Ich rede eigentlich gar nicht so gern, aber das hat richtig Spaß gemacht. Weil wenn Gottes Geist da ist, dann macht das Spaß. Und dann gibt uns Gott Gedanken, wo wir kaum hindenken. Und die Leute, die waren, entweder haben sie mich gehasst oder haben sich zu mir hingezogen gefühlt und haben Gespräche mit mir gesucht. Ja, das war cool. Oder andere Situationen, dass ich in einem Seminar drinne saß. Ich war ja damals auch rechtsradikal, bevor ich zu Jesus gekommen bin. Und damals haben wir dort in diesem Seminar ein Video angeguckt über Rechtsradikale und den Sozialarbeiter. Dort in diesem Film, in diesem Video sollte dort intervenieren, eingreifen und was verändern. So, dann gucken wir das Video an und dann fragt die Professorin, ihr werdet ja Sozialarbeiter, was ist denn jetzt die Strategie? Und mein Herz schlug und ich wusste, Gottes Geist hat was vor. Und dann ist es nur dran zu sagen, ja, ich mach mit. Und dann habe ich einfach angefangen zu erzählen, ich war auch mal rechts. Was? Du? Ja, ich war auch mal rechts. Ich habe mich damals total gerne geprügelt und so, was? Aber ich bin zu Jesus gekommen. Und der hat mir eine Hoffnung gegeben. Und er hat mir Liebe gegeben und er hat mir Frieden gegeben. Und seitdem habe ich die Menschen richtig lieb. Und alle gucken mich so an. Ja, Jesus hat mein ganzes Leben verändert. Und jetzt will ich Sozialarbeiter werden. Und ich würde gerne zu den Rechten gehen wollen. Ja, Jesus kann verändern. Und dann, als ich fertig war, fragte die Professorin nach einer Weile überlegen, naja, so Glauben kann ja hilfreich sein. Hat noch jemand eine Idee? Und niemand hat sich gemeldet. Niemand hatte was. Es war total peinlich für die. Ich fand es total gut. Weil Gottes Geist total cool ist. Und dann danach kamen zwei Studenten auf mich zu und sagten, das haben wir noch nie gehört. Wisst ihr, dass so viele das Evangelium noch nie gehört haben? Dann habe ich gesagt, dann komm doch mal zu uns. Da ist meine Frau dabei, ich will nicht mit denen alleine reden, da kann es komisches Gerede geben. Und ich habe über 2 Stunden mit meiner Frau den von Jesus erzählt. Die waren total berührt, die haben ihr Leben nicht nur Jesus gegeben, aber die waren total berührt. Das kann Gott machen. Dort, wo du stehst, dort will Gott Licht sein, durch dich, aber nicht durch deine Kraft, sondern durch seinen Geist. Wisst ihr, ich strecke mich immer wieder aus danach und sage, Gott, ich brauche deinen Geist. Ich will dein Gefäß sein, damit andere berührt werden. Weil wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann sehe ich immer wieder, wie der Stephanus oder andere vom Geist Gottes erfüllt wurden. Der Stephanus, was machte der? Der wird verhört, alle klagen den an, schreien den an. Normalerweise wird man total die Krise kriegen, psychologisch gesehen. Was ist mit Stephanus, der strahlt? Die vertragen es nicht mal. Gottes Herrlichkeit war so da. Ja, das war ja ein Versprechen. Jesus hat gesagt, wenn sie euch vor die Gerichte führen und so, macht euch keine Sorgen. Gottes Geist wird da sein. Und das erlebte der. Und das erleben viele, viele Christen in den schwierigsten Situationen. Macht euch da keine Sorgen. Gottes Geist wird da sein. Und selbst im Angesicht seines Todes konnte er sogar für seine Peiniger, für seine Mörder, konnte er für sie beten. Das kann nur Gottes Geist machen. Wir brauchen so sehr Gottes Geist. Es ist so wichtig, dass wir uns ausstrecken. Ja, manchmal erlebe ich das richtig, dass ich so voll bin und dass ich halte es manchmal drinnen nicht mehr aus. Ich muss dann rausgehen. Kennt ihr das? Dass man sagt, Gott, zeig mir irgendjemand, den ich von dir erzählen kann. Ja, weil ihr kennt das doch in Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes. Und diesen Vers hatte ich mal gelesen und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, Matthias, willst du meine Kraft erleben? Ja. dann spricht das Evangelium aus. Weil das ist Kraft. Wir haben so eine geniale Botschaft, die so eine Power hat. Wir müssen es nur aussprechen. Und wenn wir es aussprechen, dann wird Gottes Geist das gebrauchen. Genauso wie es bei der Schöpfung war. Wie war es da? Wo alles wüst und leer. Und dann steht, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann sprach Gott, es werde Licht. Tusch! Und es ward Licht. Dann in dem Moment, als Gott gesprochen hat, dann fing der Geist Gottes an zu reden, zu wirken. Und wenn wir treu sind und gehorsam sind und dort, wo wir stehen, von Jesus weitererzählen, dann wirkt Gottes Geist. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Wir können es ja nur umgedreht. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Und was sollten die Diener machen? Die sollten ihm Wasser holen. Das war ihr Job. Und wir brauchen Jesus nur Wasser bringen. Das bedeutet nur gehorsam sein. Nur den Schritt gehen, den wir sehen. Das kleine bisschen, was wir geben können. Und dann kann Gott was Cooles draus machen. Dort, wo du stehst, in deiner Klasse, in deinem Umfeld, mit Gottes Geist ist es cool. Ich habe das erlebt, wo ich mal bei uns in Görlitz, da bin ich so durchs Altstadtfest gelaufen und sagte, Gott, ich will so gern jemand von dir erzählen. Und dann habe ich vor mir so eine Gruppe von Rechten gesehen. Und dann habe ich so gesagt, können das die Leute sein? Hm? Und dann habe ich mich einfach dazugestellt und bin irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache, weil das macht Gottes Geist. Und dann habe ich einfach mit denen geredet und habe über Jesus, ja genau, irgendwie, ich habe sowas, ich war auch mal so jemand wie ihr, sowas Ähnliches habe ich gesagt. Was? Ja, aber ich habe was Besseres gefunden. Jesus! Und da habe ich denen davon erzählt. Einer wollte auf mich einschlagen. Aber Gottes Geist war da. Ich habe totale Freimut gehabt. Es hat richtig Spaß gemacht. Und andere sagten, sei mal leise hier, hör doch mal auf, ich will denen zuhören. Ja, oder Annaberg, da bin ich abends nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, ob das eine Jüngerschaftsschule war. Und da dachte ich, oh Gott, wir haben so viel über dich geredet. Ich würde dir noch jemand anderes von dir erzählen. Und da sehe ich eine große Gruppe von Jugendlichen. Und die haben getrunken und so. Und da habe ich mich nur dazu gesetzt und habe mit denen geredet. Und da ist auch einer fast ausgerastet. Und andere wollten es wieder hören. Und ich konnte ihnen das Evangelium weitergeben. Manchmal kann man mit Leuten reden und die werden berührt von Gott. Gott ist so groß. Und er kann uns gebrauchen. Und wenn ihr Abenteuer erleben wollt, ich will das. Also das war mein Horror, bevor ich Christ geworden bin. Der Gedanke, Christus sein ohne Abenteuer, das war für mich schrecklich. Und das will Gott gar nicht. Der hat in uns Sehnsüchte auch reingelegt, die er erfüllen möchte. Und das ist echt cool, wenn wir dann mit ihm mitgehen und seine Kraft erleben. Weil unser Gott, der ist richtig cool. Egal, wo wir hingehen, können wir das erleben. Ach, wir haben bei uns auf dem Campus, wo ich studiert hatte, dann den Gedanken gekriegt, wir sollen Lobpreis machen. Da sagten ein paar Christen, das ist doch Glauben zur Schau stellen und so. Na, dann prüft's mal, fragt mal Gott. Am nächsten Tag kamst du wieder, ja, wir sollen es wohl machen. Und dann haben wir Lobpreis draußen gemacht. Haben sich manche aufgeregt, aber manche waren berührt. Und dann, wenn wir dann in das Seminar gekommen sind oder in die Vorlesung, ein Professor, der sagte schon immer, wenn er mich gesehen hat, Matthias, würden Sie am Anfang noch ein Lied spielen? Und da ich nur Lobpreislieder kenne, habe ich immer ein Lobpreislied gespielt. Und ich kam immer mit den Leuten überall ins Gespräch. Das war total cool. Immer in den Seminar, erzählte der Professor davon, dass wir unbedingt Bewältigungsstrategien brauchen. Ja, die brauchen wir anscheinend wirklich bei der ganzen Not hier. Und dann sagte er, ja, er hat echt, er muss irgendwie runterkommen und dann macht er Yoga. Und habt ihr Ideen oder wie macht ihr das? Ja, wir als Christen, wir haben doch da Lösungen. Und da habe ich gesagt, ja, ich bete. Und da habe ich davon erzählt und der war echt berührt. Und der fragte mich dann, wie kann das sein, dass sie glauben können? Und mit denen habe ich immer wieder auch geredet. Mittlerweile ist er echt tot. Ich hoffe, dass er noch zu Jesus gekommen ist. Meine Diplomarbeit war total cool. Über was habe ich geschrieben? Ja, über mein Thema hieß Drogentherapie am Beispiel von Teen Challenge, kennt ihr vielleicht, in der Auseinandersetzung mit säkularen Einrichtungen. Und die Fragestellung, sollten wir ja haben, war, wie kann das sein, dass diese Einrichtung Teen Challenge, die sich um Drogenabhängige kümmert, einen Erfolg hat von ca. 75% und darüber hinaus. Im Vergleich zu säkularen Einrichtungen, wo es da ganz, ganz wenig, 5-10%, wenn die überhaupt Erfolg gibt. Und dann gibt's oftmals eine Suchtverschiebung. Die nimmt dann halt irgendwelche anderen Drogen und machen irgendwelchen Quatsch. Und warum eine Fragestellung war, was ist der Schlüssel? Ja, das wissen wir, wusste ich ja schon im Vorfeld. Aber das ist doch ein gutes Thema zu schreiben. Natürlich habe ich auch geschrieben, mit welchen Therapieformen. Die haben natürlich Arbeitstherapien und feste Struktur. Aber das Entscheidende ist Jesus. Ganz viele, die dorthin kommen, die werden konfrontiert mit der Liebe Gottes. Und Leute nehmen oftmals Drogen, weil so eine Leere in ihnen ist. Und dann einfach zu sagen, lass das weg, was deine Leere füllt, und nichts anderes zu geben, ist zu wenig. Wir haben was Besseres. Das ist Jesus. Und dann habe ich genau darüber geschrieben und es kam zur Verteidigung. Zwei Professoren. Und dann sagte, es ging nur kurz über das ganze Äußerliche und so weiter. Und dann ging es eigentlich um Glauben. Und der Professor sagte, aber es langt doch eigentlich, wenn man an sich selbst glaubt. Und dann sagte die Professorin, die da irgendwelche Yoga-Geschichten und so gemacht hat, nee, das reicht nicht, man muss schon den Glauben an was anderes haben wohl. Na, ich sagte, das stimmt, wir brauchen Jesus, der kann uns helfen. Die Professorin ging dann, die sagte, die hat alle geduzt, die wollte sich auch nur duzen lassen. Ich sagte, Matthias, strahl weiter so. Und ich habe mit dem Professor geredet und er hat dann ehrlich sein Herz ein Stück weit offenbart. Ich denke auch manchmal darüber nach. Aber für mich ist es zu schwer, so diesen Schritt zu gehen und Sachen loszulassen. Gott kann uns überall gebrauchen. Meine Englischprüfung, über was habe ich geredet? Über Jesus. Ich meine, ich bin nicht so gut in Englisch, wirklich nicht. Und wenn ich ein bisschen Englisch Vokabular habe, dann ist so im christlichen Bereich, weil ich höre gerne Englisch Predigten. Und dann erzähle ich doch am liebsten davon, habe ich über einen Einsatz geredet, wo wir in Albanien waren. Und die waren echt begeistert, die sagten, ja Matthias, der Englisch ist ein nicht so dein Ding, aber mit welcher Begeisterung du erzählst und so. Und dann dachte ich, da gibt's ja Grund dafür. Es ist Jesus. Und wenn wir von Jesus erzählen, dann wirkt Gottes Geist. Und er gibt uns Mut, Kraft. Wir müssen nur auf seine Stimme hören, dann erleben wir Wunder, dann erleben wir Übernatürliches. Glaubt ihr das? Ja, genau. Es ist gut für Kranke zu beten. Jesus ist unser Heiler und wir sollen es aussprechen. Wir sollen den Leuten sagen, Jesus heilt. Lass uns darüber sprechen. Wir haben bei uns, ich arbeite in einem Schuhclub und wir hatten Sport gehabt. Und ein Jugendlicher, der nicht an Jesus glaubte, der hat einen fürchterlichen Krampf gehabt und der hörte nicht auf und schrie vor sich hin. Und ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Und ich sagte, kann ich für dich beten? Ja. Ich habe gebetet und ich war selber schockiert. Es hat sofort geholfen. Und er sagte, das ist ja krass, das ist ja krass. Und dann hat er den anderen erzählt, ja, der Matti hat für mich gebetet, ist weggegangen. Und Leute fangen darüber an, nachzudenken, was Gott alles tun kann. Der kann krasse Sachen machen und uns auch führen übernatürlich. Ich habe in einer anderen Jugendarbeit in Ziffert im Löbau gearbeitet, wo ich diese Führung so erlebt hat. Es gab nämlich jemand im Team, der regelmäßig Geld geklaut hat. Ja, aber das ist eine richtige Herausforderung. Warum? Wenn du nicht weißt, wer das Geld geklaut hat, dann wie will man da, wenn man da irgendjemand fragt oder sowas, da kann man ja jemand richtig verletzen. Man braucht schon Beweise. Und mein Kollege, der hat eine gute Idee gehabt. Der hat gesagt, okay, wir lassen den mal die Kasse ziehen. Wir hatten eine Vermutung, wer es sein könnte, aber keinen Beweis. Und der hat ausgerechnet diese Person die Kasse ziehen lassen und hat vorher die 10-Euro-Scheine waren es nur so, genau die Nummern aufgeschrieben und genau gezählt. Und dann, als er dann die Kasse überprüft hat, der hat halt alleine gezählt für sich, dann fehlte ein 10-Euro-Schein. Und mein Kollege fragte ihn direkt, du musst den 10-Euro-Schein haben. Und er sagte, nö, ich habe nichts geklaut, ich habe nichts, kannst mich durchsuchen, ich habe nichts. Und hat alles abgestritten, obwohl es eigentlich eindeutig war. Aber mein Kollege hatte keinen Beweis und er ist dann runtergekommen. Ich war da im Jugendclub und sagte, du Matthias, der streitet alles ab, aber es fehlen 10 Euro. ich kann dir auch nicht helfen, aber Gottes Geist schon. Also habe ich gefragt, Heiliger Geist, du weißt Bescheid. Du musst mir jetzt sagen, wo der ist. Und dann gehe ich hoch ins Büro und der Heilige Geist hat mir gesagt, wo er ist. Der hat gesagt, der hat den 10-Euro-Schein im Schuh versteckt. Und ich komme rein und frage den direkt ins Gesicht, hast du den 10-Euro-Schein? Und er log mich genauso an. Da habe ich gesagt, zieh mal bitte deine Schuhe aus. Hat er ausgezogen und dann war der 10-Euro-Schein. Völlig schockiert. Ich war auch selber ein Stück weit erschrocken, dass es so klar ist. Aber Gottes Geist redet. Und es ist gut, da mitzugehen und zu folgen. Ja, wir können manchmal dadurch Leben retten. Ich hörte von einem Zeugnis, es ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, von einem Mädel, das gestorben ist. Und der die Beerdigung machen wollte, der ist zuvor nochmal zu dem Pastor hin und sagte, ja, hat das Mädel Jesus kennengelernt? War die gläubig? Und dann sagte der Pastor, der für das Mädel zuständig war, ich weiß es nicht, aber in letzter Zeit habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott mir so sagt, ich soll mit ihr über den Glauben reden. Aber ich habe es irgendwie nicht gemacht. Dann ist der hingegangen zu den Eltern und hat gesagt, war sie gläubig? Hat sie an Jesus geglaubt? Und dann sagten die Eltern, wir wissen ja so richtig, aber wir hatten in letzter Zeit den Eindruck, wir sollten mal mit ihr über den Glauben reden. Aber wir haben es nicht gemacht. Und dann ist er noch zu jemandem hingegangen, eine Freundin. Und die hat genau den gleichen Eindruck gehabt und hat es nicht gemacht. Es ist so wichtig, dass wir Gottes Stimme hören und gehorchen. Der Walter Heidenreich, wenn er den kennt oder was von denen gehört hatte, der hatte den Eindruck, ein positives Beispiel dagegen zu setzen, dass er zu so einem bestimmten See fährt, fahren soll. Und er hat erstmal keinen scheinbaren Sinn da drin gesehen, aber er hat gehorcht, er ist den Eindruck nachgegangen und tatsächlich gerade dort, als er hingekommen ist, wollte sich jemand töten und er konnte diese Person davon abhalten. Wenn du ein Christ bist, dann redet Gott zu dir durch den Heiligen Geist. Weil Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wir alle hören seine Stimme. Manchmal wollen wir es bloß nicht wahrhaben oder verdrängen das oder glauben es vielleicht gar nicht, dann ist es schwierig, dass Gott zu uns redet. Aber er möchte zu uns reden und vielleicht redet Gott auch heute ganz neu zu dir. Und dann ist es wichtig, dass wir hören und gehorchen und tun, was er sagt.